Bald sind wir alle Reichsbürger. Nachtrag zum ersten Buch. Nach Erscheinen meines vorherigen Buches wurde im Hinblick auf den Staatsangehörigkeitsausweis mit dem Abstammungsnachweis nach dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz in der Fassung von 1913, kurz RUSDAG 1913, umgangssprachlich gelber Schein genannt, eine regelrechte Kontroverse ausgelöst, die bis zum heutigen Tage nicht abgeebbt ist. Ganz im Gegenteil, zeigt das System gerade die letzten Monate und auch aktuell zum Erscheinen diesen Buches seine grausame Maske. Dabei werden vom System längst nicht nur Patrioten, sondern mittlerweile auch Leute, die berechtigte Kritik an der Politik oder an den zunehmenden problematischen Zuständen in unserem Land äußern, als Rechtsnazis oder eben als Reichsbürger betitelt. In den letztgenannten Topf werden insbesondere jene hineingeworfen, die in ihren Kommunen völlig BRD-gesetzeskonform den Staatsangehörigkeitsausweis beantragen, aber auch all jene, die nachweislich fehlende staatliche Legitimation der Bundesrepublik Deutschland BRD anprangern. Auch Rundfunkgebührenverweigerer werden zunehmend zu dieser Gruppe gezählt. Leider gibt es aber auch Leute, denen es bei dieser Sache nicht um die juristische Klärung der Souveränitätsfrage oder die des Friedensvertrages geht, sondern die private, persönliche Probleme haben, die verschuldet oder zu schnell gefahren sind und die sich erhoffen, über den Staatsangehörigkeitsausweis oder andere Dokumente vor ihrer Verantwortung drücken zu können. Von diesen Leuten spreche ich hier nicht und mit denen habe ich auch nichts zu tun. Diese sind es, die für das negative Bild in der Öffentlichkeit verantwortlich sind, weil sie unter anderem Behörden gängeln und Polizisten beleidigen. Wir wollen das Wissen dazu nutzen, um ein neues Bewusstsein hier zu etablieren und keine Rowdy-Gesellschaft. Der Auslöser für das extreme Vorgehen gegen jene Leute, die den Staatsangehörigkeitsausweis beantragen, war, als im Oktober 2016 im bayerischen Georgensmünd ein sogenannter Reichsbürger bei einer gegen ihn eröffneten Polizeirazzia auf 4 Polizisten schoss, wobei einer von ihnen später seinen Verletzungen tödlich erlag und die anderen 3 verletzt wurden. Ob das alles so haargenau stimmt, wie in den Medien geschildert ist, kaum nachprüfbar. So stellt sich mir dabei die Frage, wer tatsächlich den ersten Schuss abgefeuert hat. Der Reichsbürger oder vielleicht das Rotkommando? Und auch ersterer vielleicht nur aus Notwehr gehandelt. Ich möchte seine Handlung hiermit keineswegs gutheißen, doch bei den nachweislichen Lügen und verdrehten Berichterstattungen könnte zum Beispiel gerade solch ein kleines Detail eine völlig andere Version der Hintergründe aufwerfen. Könnte dieser Vorfall als womöglich von den Behörden bewusst provoziert oder dazu missbraucht worden sein, um eine Rechtfertigung dafür zu haben, nun gegen alle Systemkritiker und Verweigerer gewaltsam vorzugehen? Das wäre durchaus denkbar und ich traue diesem System mittlerweile alles, aber auch wirklich alles zu. Wie dem auch sei, nach diesem gewaltsamen Vorfall mobilisierte der Innenminister Thomas de Maizière zügig den Verfassungsschutz. Seitdem werden BRD und Systemkritiker gesondert beobachtet und teilweise von den Behörden eingeschüchtert und drangsaliert. Der Hamburger Verfassungsschutz behauptet, die heterogene Reichsbürger- und Selbstverwalterszene verneine die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und lehne die verfassungsmäßige Ordnung ab. 2 Dinge, die bereits in diesem einen Satz nicht stimmen. Erstens handelt es sich bei der Reichsbürgerszene nicht um Reichsbürger, sondern um eine Bewegung zur Befreiung der deutschen Bevölkerung aus den Klauen der Alliierten. Zweitens kenne ich keine einzige Gruppierung, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland verneint. Sie existiert sehr wohl, daran bestehen keine Zweifel, nur eben nicht als souveräner Staat. Aus dem Freundeskreis weiß ich zudem, dass genau seit diesem Vorfall im Georgensgmünd zwei in Süddeutschland lebende ältere Leute aus deren Bekanntenkreis kurz nachdem sie den Staatsangehörigkeitsausweis bei ihren Kommunen beantragten, Besuch von der Kriminalpolizei bekamen. Nein, es waren bei beiden voneinander unabhängigen Fällen keine Besuche von bloß zwei Polizisten die Rede. Da tauchten gleich mit Maschinenpistolen bewaffnete Einsatzteams auf. Denn bei den älteren Herren und Damen könnte es sich ja um schwer bewaffnete Reichsbürger handeln. Die betroffenen Leute waren über diesen Besuch natürlich erschrocken, waren sie doch keines Vergehens oder irgendeiner Straftat schuldig. Die Beantragung der Staatsangehörigkeitsausweises war Auslöser genug, um für Tausende von Euro auf Kosten der Steuerzahler Antiterror-Einsatzteams loszuschicken. Das sind Fälle, die real passiert sind. Laut weiteren Berichten einer Bekannten soll sich die Stadt München weigern, den Staatsangehörigkeitsausweis mit Ahnennachweis bis mindestens 1913 zurück weiterhin auszustellen. Auch aus anderen Teilen der Bundesrepublik habe ich die letzten 2 bis 3 Jahre viele Beschwerden vernommen, wonach die lokalen Behörden die Ausstellung der Staatsangehörigkeitsausweises entweder mit zunehmendem Widerstand oder gar nicht mehr ausstellen, wozu sie aber gesetzlich verpflichtet sind. Ein anderer Fall, der mir zugetragen wurde, betrifft den gebürtigen Hamburger Heinz Buchholz im bayerischen Städtchen Neumarkt in der Oberpfalz, der 18 Jahre lang als ehrenamtlicher Kreisheimatpfleger tätig war. In seiner Tätigkeit schuf der gute Mann für die Denkmalpflege ein Fotoarchiv, für welches er Bau- und Kunstdenkmäler des Landkreises Neumarkt dokumentierend fotografierte. Für seine langjährige Tätigkeit erhielt er sogar 2015 die Denkmalschutzmedaille des Freistaats Bayern vom Kultusminister Ludwig Spenle verliehen. Bei der Verleihung übergab der geschichtsinteressierte Herr Buchholz diesem als Gegengabe ein Exemplar meines ersten Buches. Des Weiteren wollte er auch allen Kreistagsmitgliedern ebenfalls jeweils ein Exemplar schenken, wozu es dann aber nicht mehr kam. Denn kurz darauf wurde Herr Buchholz vom Landrat Willibald Geiler mit den Hinweis auf seine rechtsextreme Einstellung von seinem Ehrenamt enthoben. Von einem Sprecher des Landkreises hieß es dazu in einer kurzen Stellungnahme: Die Auffassungen vertragen sich nicht mit unserem Staats- und Rechtsverständnis und auch nicht mit dem öffentlichen Ehrenamt eines Heimatpflegers. Obwohl die Verleihung bereits 2015 war, hatten es die Neumarkter Lokalmedien sehr nötig, noch ein halbes Jahr später über diesen Vorfall zu berichten. Denn neben der Neumarkter Nachrichten hatte zuvor auch das Neumarkter Tagblatt den Herrn Buchholz in die braune und rechtsextreme Ecke gestellt. Nein, nicht direkt, aber durch den Kontext ihrer Artikel indirekt in Verbindung mit der Reichsbürgerszene gebracht. Das ist nichts anderes als ein öffentlicher Pranger. Schlimmer traf es doch da schon einige Selbstständige aus Weil am Rhein, bei dem ein Gewerbeuntersagungsverfahren eingeleitet wurde. Begründung: Er wurde zu den sogenannten Reichsbürgern eingeordnet, dem daran gelegen sein, staatliches Handeln zu sabotieren. In diesem Fall kenne ich leider die Hintergründe nicht und es war mir nicht möglich, den Betroffenen zu kontaktieren. Der Politiker Manuel Hagel von der CDU forderte Anfang 2017 jedenfalls sogar Führerscheinsentzug, keine Waffenerlaubnis und kein eigenes Gewerbe für die Reichsbürger. Mitte Juni 2017 wurde dann der erste Schritt dahin vollzogen. Als die Innenminister von Bund und Ländern auf einer Konferenz beschlossen, allen Reichsbürgern mit Waffenschein die Waffen abzunehmen und diesen zu verbieten, Beamte und Staatsbedienstete zu werden. Das Letztere kann ich noch irgendwo verstehen, aber in was für einem Land leben wir dann, wenn Systemkritikern nun sogar die Erlaubnis zum Gewerbebetrieb und somit die Existenzgrundlage entzogen wird? China oder DDR 2.0? Im Dritten Reich hat man Juden auf ähnliche Weise die Ausübung von Berufen verboten. Prominentestes Beispiel dieser medialen und gesellschaftlichen Ächtung dürfte der Sänger Xavier Naidoo sein, welcher 2014 auf einer Friedenskundgebung vor dem Reichstag in Berlin unter anderem die militärische US-Besatzung auf deutschem Boden kritisierte und sich für einen stärkeren Zusammenhalt und Liebe in der Bevölkerung aussprach. Bereits Jahre zuvor sagte er in einer TV-Sendung auf ARD, dass Deutschland nach wie vor keinen Friedensvertrag hat. Die Konsequenzen nach seinem Auftritt vor dem Reichstag ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Er wurde in unserem Systemmedien unter anderem nicht nur als Spinner und Israelhasser betitelt, sondern durfte aufgrund des Drucks der zwangsgebührenfinanzierten TV- und Rundfunksenders NDR für Deutschland nicht beim Eurovision Song Contest 2016 antreten. Für medial künstlich aufgeblähte Aufregung sorgte Naidoo im April 2017 mit seinem neuen Song Marionetten, in dem er unter anderem korrekterweise die Politiker als Marionetten, Hoch- und Volksverräter sowie Volks-in-die-Fresse-Tretter bezeichnete. Die Pressemedien wetteiferten anschließend darum, wer den Naidoo am besten verunglimpfen könne. Es fielen Ausdrücke wie rassistisch, homophob, widerliches Wutbürgergehetze, krude Verschwörungstheorien und rechte Rhetorik. Es fielen Schlagzeilen wie »Spinnt Xavier Naidoo jetzt völlig?« oder »Pegida-Vokabular, Xavier Naidoos neuer Song zeigt, dass er vollkommen durchgedreht ist.« Laut der Landeszentrale für politische Bildung gehörte das Wort Marionetten bereits ins Repertoire des klassischen Antisemitismus. Was hier stattfindet, ist nicht weniger als die Neuauflage der Inquisition. Das Aufklärungsportal querdenken.tv zitiert zutreffenderweise das alternative Nachrichtenportal opposition24.com, welches fragt, wo denn all die Empörung bleibe bei den mittlerweile zuhauf verbreiteten grauenhaften Texten artverwandter Musikgenres, die von allerlei Gewaltpredigern und Scheinkriminellen wie Bushido und Co. bevölkert werden. Frauenverachtung, Gewaltfantasien, Verherrlichung von harten Drogen und immer wieder der Dschihad gehören zum Deutschrap wie das Amen zur Kirche. Wäre das Geschrei auch so groß, wenn Naidoo nur noch von Koksnoten singen würde, die er auf dem Rücksitz von seinem Ferrari flachlegt und dabei grün und blau schlägt? Besonders viel Mut erfordert es jedenfalls nicht, in das Geheul der Medienmeute einzustimmen und gleichzeitig alles abzuwatschen und in einen Topf zu werfen, was man für undemokratisch hält. AfD, Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker und Zins- und Zinseszinskritiker. So schaut's aus. Jene widerlichen Rapper dürfen sich also austoben und sogar alle moralischen Grenzen überschreiten, wenn sie Gewalt verherrlichen und zum heiligen Krieg gegen Nichtgläubige aufrufen und so weiter. Einfach genial, wie schnell man heute zum Antisemiten werden kann, wenn man die fortschreitende Ausbeutung der Völker und den Kapitalismus anprangert sowie auf die unmöglichen Zustände in unserem Land verweist. Beim Kampfbegriff der Antisemiten werde ich daher noch gründlich mit dem eisernen Besen aufräumen. Doch wie soll das Ganze jetzt weitergehen? Das militante Vorgehen der bayerischen Polizei gegen sogenannte Reichsbürger jedenfalls könnte bald als Vorbild und Vorlauf für das Vorgehen im ganzen Bundesgebiet dienen, wenn die Tendenz so bleibt und auch seitens Medien weiter angestachelt wird. Die Absicht hinter solch einem völlig überzogenen und unverhältnismäßigen materialistischen Auftreten der Behörden ist klar. Einschüchterung, Abschreckung und Rufschädigung. Was meinen Sie, was Ihre Nachbarn nach solch einem Besuch denken? Oder es ergeht einem wie dem Kreisheimatpfleger Buchholz, der seinen Job verliert, auf den er aber tatsächlich angewiesen ist. Aber gerade dieses unverhältnismäßige Verhalten seitens der Bundesbehörden zeigt hervorragend, wie verzweifelt die Regierung sein muss, wenn zunehmend mehr Menschen aufwachen und durchschauen, was hier mit uns allen für ein böses Spiel gespielt wird. Unser Nachbarland Österreich hat vor, sogar noch eine Schippe draufzulegen. Denn dort wurde ein Gesetzesentwurf vorbereitet, welcher vorsieht, Reichsbürger und andere Staatsverweigerer bis zu 2 Jahre in den Knast zu stecken. Dazu heißt es in einem Artikel der Krone-Zeitung, in Anlehnung an den Paragraphen 246 Strafgesetzbuch staatsfeindliche Verbindungen soll unter dem Zusatzbuchstaben A ein weiterer Tatbestand verankert werden, Mitgliedern von Gruppierungen unter den unterschiedlichsten Namen wie OPPT, Freeman, Reichsbürger etc. könnte es damit an den Kragen gehen. So soll künftig jemand strafbar sein, der eine staatsfeindliche Bewegung gründet oder sich daran beteiligt, die den Zweck hat, die Vollziehung von Gesetzen zu verhindern, resümiert Justizminister Brandstätter im Krone-Gespräch. Selbst Personen, die sich einer derartigen sektenartigen Organisation anschließen, könnte der Prozess gemacht werden. Ihnen droht bis zu 1 Jahr Haft. Laut dem Artikel sympathisieren geschätzte 2000 Österreicher mit sogenannten Gruppierungen. Aber auch das katholische Bayern will in dieser Hinsicht anscheinend mit Österreich wetteifern. Hat es doch glatt im Juli 2017 schon einmal vorsorglich die Unendlichkeitsschaft eingeführt, die sogenannte Vorbeuge- bzw. Präventivhaft, die bei drohender Gefahr in Bayern sonst bis zu 14 Tage lang verordnet werden konnte, länger als sonst wo in Deutschland. Da kann dank der CSU ab sofort ewig lange dauern. Das bedeutet, dass Menschen, die noch keine Straftat begangen haben, man diese aber verdächtigt, dass sie es in Zukunft tun könnten, können auf unbestimmte Zeit weggesperrt werden und das mit unzureichender richterlicher Kontrolle, wie die Süddeutsche Zeitung schrieb, na, wenn hier mal nicht der Willkür Tür und Tor sperrangelweit geöffnet wurden. Irgendwie erinnert mich das alles stark an die Stasi und die Gestapo sowie an die Hexenverfolgung des Vatikans und der katholischen Kirche im Mittelalter. Denn für sämtliche Systemkritiker und Leute, die unzufrieden mit unserer Politik sind und sich für unsere Freiheit engagieren, werden die bereits jetzt schon vollen Gefängnisse bei weitem nicht mehr ausreichen. Und täglich wächst die Zahl derer, die die Schnauze mehr als gestrichen voll von unseren Regierungen haben, rasant an. Wohin nun mit all diesen Staatsfeinden? Das bedeutet, es müssen wieder große Konzentrationslager errichtet werden. Oder sollen bei zukünftigen Rollkommandos in Soldadeska-Kampfmontur die unbescholtenen Bürger gleich zu Hause hingerichtet werden? Aber auch bei der Polizei selbst sind mittlerweile Reichsbürger in Uniform, unter anderem in Berlin, Sachsen und ausgerechnet auch in Bayern bekannt geworden, die dann zwangsversetzt oder mit Disziplinarverfahren drangsaliert wurden. Nach der letzten Innenministerkonferenz dürfte man sie gänzlich aus ihren Berufen entfernen. Man kann also nicht alle unsere Polizisten über einen Kamm scheren und ich denke, dass selbst unter Staatsbediensteten die Zahl derer zunehmend größer wird, die ebenfalls höchst unzufrieden mit dem jetzigen System sind und die Wahrheit durchschaut haben. Ich kann hier nur an jeden Menschen appellieren, friedlich zu bleiben und keine Gewalt anzuwenden. Geben wir denn da oben nicht unnötig Vorwände, um weitere Vergeltungsmaßnahmen gegen uns zu provozieren. Diese gewaltsame Gebaren gegen die eigene Bevölkerung ist insofern absurd und grotesk, da die Bundesregierung ja in einem Gesetzesurteil selbst festgelegt hat, dass das Deutsche Reich weiterhin existiert. Hierzu bestätigte das Bundesverfassungsgericht am 31.07.1973, das Deutsche Reich existiert fortan BVERFGE2 266 in Klammern 277-3,288 in Klammern 319F.-5,85 Klammern 126-6,309 in Klammern 336,363 besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstadt mangels Organisation, insbesondere mangels institutionalisierter Organe selbst nicht handlungsfähig. Im Grundgesetz ist auch die Auffassung vom gesamtdeutschen Staatsvolk und von der gesamtdeutschen Staatsgewalt verankert. BVERFGE 2,266 in Klammern 277 Verantwortung für Deutschland das Ganze tragen. Auch die vier Mächte BVERFGE 1,351 in Klammern 362F. Klammer 367. Hoppla, wie kann das nun sein? Saßen beim Verfassungsgericht damals auch etwa Reichsbürger? Aber bereits viele Jahre zuvor urteilte 1951 das oberste US-amerikanische Berufungsgericht für Restitutionsfälle ebenfalls, dass das Deutsche Reich noch besteht. In einem Artikel der Bonner Rundschau vom 20. Februar 1951 können wir Folgendes zu diesem Urteil lesen. Frankfurt, 19. Februar ab. Das oberste amerikanische Berufungsgericht für Restitutionsfälle unter Vorsitz von Richter Fred Cohn hat in einer bedeutenden Entscheidung erstmalig seit Kriegsende festgestellt, dass das Deutsche Reich trotz der bedingungslosen Kapitulation niemals aufgehört habe zu bestehen und in einer Restitutionsklage durchaus eine Entscheidung gegen das Reich gefällt werden könne. In der Entscheidung des Gerichtes heißt es, es ist ein Irrtum zu sagen, dass das Deutsche Reich verschwunden sei. Wir dürfen die jeweilige Regierungsform nicht mit der Existenz des Staates an sich verwechseln. Das Kaiserreich bezeichnete nur die Regierungsform, die Deutschland während dieses Regimes hatte, so auch die Weimarer Republik und selbst das Dritte Reich. Die bedingungslose Übergabe des Restes der Nazi-Hierarchie übertrug die Staatsgewalt in Deutschland nicht endgültig den siegreichen Alliierten. Vielmehr schalteten die Alliierten nur diejenigen aus, die man als Usurpatoren der Staatsgewalt von damals bezeichnen konnte. Diese Entscheidung erfolgte in einem Prozess auf Rückerstattung einer Hypothek auf einem Frankfurter Grundstück. Die Klage wurde von Frau Martha Kaufmann aus England und ihren beiden Kindern Dr. Erik Kaufmann und Frau Margot Goldsmith eingebracht, die nicht nur die Rückgabe der während des Krieges von dem Nazi beschlagnahmten Hypothek, sondern auch die Zuerkennung der seit der Beschlagnahme durch das Deutsche Reich aufgelaufenen Zinsen forderten. Als Vertreter des Deutschen Reiches nahm der hessische Finanzminister an dem Prozess teil, doch entschied das Gericht, dass gegen das Land Hessen kein Urteil ergehen könne, denn es sei in Finanzsachen nur ein Agent des Staates gewesen. Der Vorsitzende Richter war hier ein Fred Cohn. Der Familienname Cohn ist jüdisch. Jüdisch. Könnte es sein, dass dieser jüdische Richter heimlich ein Reichsbürger gewesen war? Smiley. Doch woher kommt der Begriff Reichsbürger eigentlich? Definiert wurde dieser Begriff im Dritten Reich im Reichsbürgergesetz, welches am 15.11.1935 in Nürnberg verabschiedet wurde, sogenannte Nürnberger Gesetze, und eine Unterscheidung zwischen Staatsangehörigen und Reichsbürgern vornahm. Unter Gesetz 2 hieß es dort: Erstens, Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige Deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Zweitens, das Reichsbürgerrecht wird durch Verleihung der Reichsbürger des Reichsbürgerbriefes erworben. Drittens, der Reichsbürger ist der alleinige Träger der vollen politischen Rechte nach Maßgabe der Gesetze. Die zwingend erforderliche deutsche Abstammung aus dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 wurde hier also noch einmal durch die Beziehung deutschen und artverwandten Blutes ergänzt und nur Reichsbürger bekamen das Privileg der vollen politischen Rechte zugesprochen. Am selben Tag wurde übrigens auch das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre beschlossen, welches unter anderem auch noch einmal definierte, wer arischen und jüdischen Blutes oder jüdischer Mischling usw. war und welches mit erheblichen Einschränkungen und Verboten einherging, zum Beispiel das strikte Verbot der Eheschließung zwischen Deutschen und Juden. Jene, die heute den Staatsangehörigkeitsausweis beantragen, haben jedoch nichts mit diesen Nürnberger Gesetzen zu tun, da sie mit ihrem Abstammungsausweis bis vor 1914, vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, gehen und somit juristisch zurück ins souveräne Deutsche Kaiserreich mit seiner bis heute noch gültigen Verfassung, während diese von der Weimarer Verfassung nach Ende des Ersten Weltkrieges einfach verdrängt wurde. Der Nationalsozialismus des Dritten Reichs hat sich mit Wahlraffinessen zur Macht verholfen und schob dabei wiederum die Weimarer Verfassung quasi beiseite. Doch die heutigen Presseschmierfinken interessiert das scheinbar alles nicht. Wenn sie alle in den braunen Topf hineinwerfen und mehrmals kräftig umrühren. Es ist selbst für Laien zu erkennen, dass seitens der deutschen Medien und Regierung hier Diffamierung und politisches Hetze betrieben wird. Vor dem Hintergrund, dass die BRD weiterhin Gesetze aus der Nazizeit verwendet, so zum Beispiel das Einkommensteuergesetz aus dem Jahr 1934, das Gewerbesteuergesetz aus dem Jahre 1936 oder die Justizbetreibungsordnung aus dem Jahre 1937, man sich zudem die peinlichen Auftritte unserer Behörden in Gestapo-Manier anschaut, sowie die Absicht, Systemkritiker etc. ins Gefängnis zu werfen, so muss an dieser Stelle berechtigterweise gefragt werden, wer denn hier tatsächlich die Reichsbürger sind. Wer mehr Hintergründe zur fehlenden Souveränität Deutschlands und dem vorgelesenen BRD-Firmenkonstrukt erfahren will, dem empfehle ich mein Buch »Wenn das die Deutschen wüssten«, sowie wärmstens die Meisterwerke aus dem Amadeus Verlag, Whistleblower und Geheimsache Staatsangehörigkeit, Freiheit für die Deutschen, welche diese Thematik besonders ausführlich und tiefgründig behandeln. In der Schule fand ich Geschichte übrigens immer öde und gähnend langweilig. Heute weiß ich auch weshalb. Der meiste Kram, der da uns und auch heute den Kindern und Jugendlichen unterrichtet wird, entspricht einfach nicht der Wahrheit. Unterbewusst wissen wir das und schalten dann einfach häufig ab, weil wir uns die Lüge nicht antun wollen. Geschichte wurde für mich erst wieder interessant, als ich anfing, hinter die Kulissen zu schauen. Und was sich da hervortut, ist oft spannender als jeder Krimi-Roman und definitiv um ein Vielfaches interessanter als die langatmigen Geschichtsstunden in der Schule damals. Falls es Ihnen mit der Geschichtsverdrossenheit ähnlich ergeht wie mir, so möchte ich nun Ihre Neugier für die kommenden Kapitel wecken, denn wir werden genau das tun, nämlich gemeinsam in den Kaninchenbau einsteigen, um diesem die Geheimnisse zu entlocken. Da wir uns gerade zum Thema Reichsbürger bereits ein klein wenig warm gelaufen haben, gehen wir nun erst einmal zur leichten Dehnübungen über. Wenn du wissen willst, wer dich beherrscht, finde heraus, wenn du nicht kritisieren darfst. Voltaire, französischer Philosoph und Schriftsteller 1694 bis 1778. Im Übrigen gilt ja hier derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als der den Schmutz macht. Kurt Tucholsky, deutscher Schriftsteller, 1890 bis 1935.